NDR Info. Das Forum. Zeitgeschichte.
Schlafwandler haben etwas Unheimliches. Und genau dieses Gefühl hatte ich bei diesen Männern, die immer so klug gemeint haben zu handeln und trotz allem so fatale Entscheidungen getroffen haben.
Der Historiker Christopher Clark. Mit seinem Buch »Die Schlafwandler«, in dem er die Entstehung des Ersten Weltkriegs beschreibt, kann er einen Riesenerfolg feiern, zumindest in Deutschland. Denn die These des Buches, dass die Hauptverantwortung für diesen Krieg keineswegs bei den Deutschen gelegen hätte, dass vor allem auch Frankreich und Russland eine entscheidende Rolle gespielt hätten, diese These kommt hier gut an. Widerspruch kam nur von wenigen deutschen Historikern. Einer von Ihnen heute hier im Interview im Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem schauen wir in dieser Sendung 75 Jahre zurück auf die Irrfahrt eines Schiffes mit jüdischen Deutschen an Bord. Sie wollten aus Hitlerdeutschland nach Amerika, durften aber dort nirgends an Land gehen. Und wir schauen auf die Fußball-Weltmeisterschaft 1974, bei der zum ersten Mal das große Geld in diesem Sport eine Rolle spielte. Es begann das Medien- und Marketing-Spektakel, wie wir es bis heute kennen. Anfangen wollen wir mit einer anderen Facette zum Ersten Weltkrieg, mit der aus heutiger Sicht verblüffenden Bereitschaft, diesen Krieg nicht nur irgendwie hinzunehmen als ein großes Übel, sondern ihn geradezu zu begrüßen. Diese Haltung hat wohl auch mit der langen Friedensperiode seit 1870 zu tun, die bei manchen eine wirre Sehnsucht nach Abenteuer und Bewährung hervorrief. Zugleich hat sie mit dem damaligen männlichen Selbstverständnis zu tun, mit Rollenbildern, bei denen der Mann erst durch Härten und Gefahren zu seiner Bestimmung findet. Um diesen Geist zu spüren, muss man nur, wie Daniela Remus, Romane über den Krieg lesen.
Da hatte uns der Krieg gepackt wie ein Rausch. In einem Regen von Blumen waren wir hinausgezogen in trunkener Morituri-Stimmung.
Schreibt Ernst Jünger in seinem Kriegstagebuch »In Stahlgewittern«. Im August 1914 meldet sich der 19-jährige Abiturient freiwillig zum Dienst an der Waffe. Die Aussicht, in den Krieg zu ziehen, gegen den Feind vorzurücken, Mann gegen Mann zu kämpfen, Granaten gegen Schulhefte zu tauschen, diese Aussicht begeistert ihn wie viele seiner Generation.
Der Krieg musste es uns ja bringen. Das große, starke, feierliche erschien uns männliche Tat. Ein fröhliches Schützengefecht auf blumigen, blutbetauten Wiesen.
Heldentum, Abenteuerlust oder Vaterlandsliebe, das sind die Ideen, die Millionen junger Männer damals dazu bringen, in diesem Krieg eine Gelegenheit zu männlicher Tat zu sehen. Männer vor allem aus dem Bürgertum. Sie sehen sich als Säule der Gesellschaft, grenzen sich mit einer besonders starren Zuschreibung von Geschlechterrollen sowohl nach oben gegen den Adel als auch nach unten gegen Bauern und Proletarier ab. Falko Schnicke, Historiker an der Universität Hamburg.
Das bürgerliche Ehepaar ergänzt sich perfekt, weil es männliche und weibliche Eigenschaften gut verbindet. Und um 1800 entsteht sozusagen dieses Modell dieser dichotomen und komplementären Geschlechtscharaktere, wie es da heißt. Und da wird eben festgelegt, dass Männer eben für Aktivität, Energie, Kraft, Tapferkeit, Kühnheit, Durchsetzungsvermögen, Gewalt, Geist, Vernunft und Denken stehen. Und Frauen eben für Passivität, Schwäche, Erhebung, Hingebung, Bescheidenheit, Abhängigkeit, Empfangend, Selbstverleugnung, Anpassung, Liebe. Man könnte diese Liste ergänzen. Und das hängt einerseits damit zusammen, dass so verschiedene klassische Rollen definiert werden, die beide erfüllen müssen. Das wird begründet mit ihrer Biologie.
Im 19. Jahrhundert haben sich diese Geschlechterrollen im Bürgertum durchgesetzt. Und durch die verschiedenen Kriege, die letztendlich den deutschen Nationalstaat hervorgebracht haben, noch verstärkt. Deshalb wollen die Männer diesem Männlichkeitsideal im Körperlichen wie auch im Psychischen entsprechen.
Wenn man sozusagen als Mann im Kaiserreich akzeptiert werden will und Karriere machen will, ein guter Ehemann sein will, ein gelungenes soziales Umfeld haben will, dann muss man sich diesen Normen anpassen, weil es keinen Weg gibt, sonst soziale Anerkennung zu finden.
Der Krieg, das Militär und der Kampf stehen zur damaligen Zeit hoch im Kurs. Den Preußen verdankt seine Armee, historisch betrachtet, seinen politischen Aufstieg in Europa.
Militär und Militarismus sind für die Gesellschaft im Kaiserreich stark prägend und zwar insgesamt für die Gesellschaft. Das meint Denkstile, das meint Mode, das meint Verhaltensmuster. Mode auch insofern, als es gibt Forschung darüber, dass die Uniformen so geschnitten sind, dass die Körperhaltung sich aufrichtet und es durch dieses Marschieren und in der Gruppe sich bewegen, das gibt es ja sonst in Gesellschaftsbereichen nicht, dass das für neue Körpererfahrungen sorgt, die Männer machen und die als sehr positiv empfunden werden.
Preußen war eine Militärmacht, das Kaiserreich ist es auch. Schon rein ästhetisch ist das nicht zu übersehen. Kleine Jungs verbringen ihre Sonntage in Marineuniformen. Ständig finden Militärparaden statt und den Kaiser bekommt das Volk ohnehin nur in mehrmals täglich wechselnden Prunk- und Galauniformen zu sehen. Da nimmt es kaum Wunder, dass viele dieser Männer den Krieg herbeisehnen, um endlich echte Männlichkeit zu beweisen, wie Ernst Jünger schreibt.
Kein schönerer Tod ist auf der Welt. Ach, nur nicht zu Hause bleiben, nur mitmachen dürfen.
Lachend und scherzend sehen wir diese Männer auf den Fotos vom Sommer 1914. Das Gewehr locker über der Schulter, Blumen bekränzt, adrett gescheitelt, erwartungsvoll, tatendurstig. Und ganz so, als wüssten sie nicht, dass zum Krieg zwangsläufig das Elend, der Tod und das Sterben dazugehören. Der Historiker Falko Schnicke, Experte für das Thema Männlichkeit im Deutschen Kaiserreich.
Und das ist dann ja im Ersten Weltkrieg hochrelevant, dass Männer, Frauen und Kinder ihre Familien zu Hause schützen und gerade dadurch ihre Männlichkeit beweisen, dass sie im Schützengraben die Vergewaltiger des Gegners zurückhalten und im Schützengraben Familie und Frau verteidigen und gerade deshalb männlich sind, weil sie die Familie vor dem Feind schützen.
Auch Ernst Jünger sieht sich mit seiner Überhöhung des Kriegserlebnisses im Einklang mit dem Männlichkeitsideal des Deutschen Kaiserreichs. Diese von ihm und seinen Zeitgenossen behauptete Wahrheit der menschlichen Existenz im ritterlichen Kampf war untrennbar verknüpft mit den männlichen Tugenden, die damals vor allem preußisch-militärische waren. Die Männer sollten pflichtbewusst sein, pünktlich, stark, diszipliniert, sie sollten sich und ihre Interessen dem Vaterland ohne Einschränkung zur Verfügung stellen.
Einer von uns allerdings zögerte und wollte nicht recht mit. Das war Josef Behm, ein dicker, gemütlicher Bursche.
Viel deutlicher wird die andere Seite in Jüngers Antipoden Erich Maria Remarque. In dessen Antikriegsroman »Im Westen nichts Neues« schildert Remarque den Druck, der eine ganze Schulklasse in den Krieg ziehen lässt.
Er ließ sich dann aber überreden, er hätte sich auch sonst unmöglich gemacht. Vielleicht dachten noch mehrere so wie er, aber es konnte sich niemand gut ausschließen, denn mit dem Wort Feige waren um diese Zeit sogar die Eltern rasch bei der Hand.
Feigheit oder Heldentum, das ist für die meisten im Deutschen Kaiserreich die Alternative. Vor allem die Männer müssen sich entscheiden. Zur Männlichkeit gehört ritterliches Heldentum unbedingt dazu. Das Militär als Schule der Nation. In diesem Sinne hatten die preußischen Eliten die Gesellschaft jahrzehntelang erzogen und geformt. Jetzt zahlt sich das aus. Begeistert ziehen die Männer in den Kampf der Völker. Und selbst nach der Niederlage halten viele von ihnen fest an diesem soldatischen Männerbild, wie etwa Ernst Jünger.
Heute mehr denn je entscheidet der Einzelne. Das weiß jeder, der sie in ihrem Reich gesehen hat, die Fürsten des Grabens. Mit den harten, entschlossenen Gesichtern, tollkühn, so sehnig, geschmeidig vor- und zurückspringend, mit scharfen, blutdürstigen Augen, Helden, die kein Bericht nennt.
Für Jünger entbehrt auch der blutige und elende Kriegsalltag nicht eines gewissen Heldentums. Die Nationalsozialisten zeigen sich von dieser Einschätzung Jahre später hoch begeistert. Für Remarque aber hat sich das männliche Heldentum mit dem ersten Toten erledigt.
Das erste Trommelfeuer zeigte uns unseren Irrtum und unter ihm stürzte die Weltanschauung zusammen, die sie uns gelehrt hatten. Während sie noch schrieben und redeten, sahen wir Lazarette und Sterbende. Während sie den Dienst am Staate als das Größte bezeichneten, wussten wir bereits, dass die Todesangst stärker ist. Und wir sahen, dass nichts von ihrer Welt übrig blieb.
Männerbilder im Ersten Weltkrieg, das war ein literarisch-militärischer Rückblick von Daniela Remus. Wer aber war eigentlich schuld an diesem Krieg oder trug die Verantwortung für ihn, wie es jetzt politisch korrekter heißt? 50 Jahre nach dem Krieg, in den 1960er Jahren, tobte um diese Frage ein großer Historikerstreit, ausgelöst durch den Hamburger Historiker Fritz Fischer mit seiner These, die deutsche Reichsleitung habe mit ihrem Weltmachtstreben die entscheidende Rolle auf dem Weg in den Krieg gespielt. Jetzt, 100 Jahre nach dem Krieg, eine neue Umdrehung. Nein, sagt der Historiker Christopher Clark, die anderen Großmächte hätten damals eine mindestens so große Rolle gespielt, auch dort hätten entschiedene Kriegstreiber gesessen. Das hört man gern hierzulande, zumal von einem Australier, der als Professor in Cambridge lehrt. Nicht in den Jubel über Clarks Thesen einstimmen will der Historiker Volker Ulrich, viele Jahre lang Redakteur bei der Wochenzeitung Die Zeit. Ihn habe ich gefragt, ob Clark nicht gute Argumente hat, wenn er die damalige deutsche Reichsleitung zwar nicht freispricht, aber doch die Verantwortung anders verteilt.
Meines Erachtens nicht. Der große Vorzug von Christopher Clarks Buch ist, dass er anders als Fischer den Fokus eben nicht nur richtet auf die deutsche Vorkriegspolitik, sondern alle europäischen Mächte einbezieht. St. Petersburg, Paris, London, Berlin, alle Metropolen. Was aber jetzt im engeren Sinne die Juli-Krise betrifft, da ist meines Erachtens der Versuch von Christopher Clark, die Verantwortlichkeit gleichermaßen zu verteilen. Für diese These kann meines Erachtens Christopher Clark keine überzeugenden Argumente ins Feld führen, weil die Quellen einfach dagegen sprechen.
Ja, lassen Sie uns diese Juli-Krise mal genauer anschauen. Also der Juli 1914, das war der entscheidende Monat. Unmittelbar davor hatte es das Attentat in Sarajevo gegeben, die Ermordung des österreichischen Thronfolgers und unmittelbar danach, am 1. August, fing eben der Krieg an. Und in dieser Juli-Krise gilt meistens als ein Schlüsselereignis, dass Berlin seinem Verbündeten Österreich-Ungarn mitgeteilt hat, wenn ihr gegen Serbien losschlagt, die Serben galten in Wien als Hintermänner des Attentats, wenn ihr da militärisch vorgeht, wir sind auf eurer Seite, wir sind dabei. Dieser sogenannte Blankoscheck. Würden Sie sagen, das war doch der Angelpunkt auf dem Weg in den Krieg?
Das war meines Erachtens die entscheidende Weichenstellung. Es ist ja nicht so gewesen, dass die deutsche Reichsleitung Österreich-Ungarn nur versichert hat, sie wolle sie unterstützen, sondern sie hat gedrängt. Und Bethmann-Hollweg, der deutsche Reichskanzler, war sich bewusst, dass mit diesem Blankoscheck in der Tat ein extrem hohes Risiko verbunden war. Er hat am Abend des 6. Juli, also an dem Tag, an dem der Blankoscheck gegeben wurde, zu einem Vertrauten, Legationsrat Kurt Rietzler, hat er wörtlich gesagt, eine Aktion gegen Serbien kann zum Weltkrieg führen. Also er war sich bewusst, dass mit diesem Schritt ein ganz hohes Risiko verbunden war. Bethmann-Hollweg stand unter einem extremen Druck der Militärs, vor allem des deutschen Generalstabschefs Helmut von Moltke, der schon im Mai 1914 gesagt hat, wir müssen jetzt zu einem Präventivkrieg kommen. Russland wird immer stärker. In 2 bis 3 Jahren können wir militärisch gegen Russland uns nicht mehr behaupten.
Aber bei der damaligen Langsamkeit der militärischen Maschinerien war ja doch eine entscheidende Frage, wer macht zuerst mobil und hat dadurch möglicherweise einen Vorsprung. Das waren nun die Russen Ende Juli 1914 und man kann sicher sagen, die Deutschen haben vielleicht darauf spekuliert, aber es bleibt trotzdem eine Tatsache.
Ja, also die haben nicht nur darauf spekuliert, sondern das war die Grundvoraussetzung der deutschen Politik in der zweiten Phase der Juli-Krise. Als man realisierte, eine Lokalisierung des Konflikts lässt sich wahrscheinlich nicht mehr erreichen. Das kommt zum großen europäischen Krieg. Aber wir müssen dafür sorgen, dass nicht wir, sondern die anderen, die Gegenseite als Aggressor darstellen. Die gesamte Politik Bethmann-Hollwegs in dieser zweiten Phase ist darauf angelegt, Russland den schwarzen Peter zuzuschieben.
Abgesehen jetzt von der Frage, wer genau wo Fehler gemacht hat damals in der Juli-Krise, schauen wir mal auf den großen Zusammenhang. Es war ja damals so, dass das Deutsche Reich innerhalb weniger Jahrzehnte quasi hochgeschossen ist, militärisch, wirtschaftlich, technologisch. War es da nicht im Grunde hochwahrscheinlich, dass die damals schon etablierten Mächte, sprich Großbritannien und Frankreich, diesen Aufsteiger irgendwann würden stutzen wollen, und dass dazu durchaus auch ein Anlass willkommen sein konnte?
Das ist richtig. Das Deutsche Reich hat vor 1914 einen wirklich fulminanten Aufschwung erleben, hatte England in vielen Bereichen abgehängt. Das Problem war nur, dass eben die Welt schon weitgehend aufgeteilt war. Und insofern wurde in der Tat die Weltpolitik des Reiches als eine Bedrohung empfunden, vor allem die gigantische Flottenrüstung, die eine unmittelbare Herausforderung des englischen Empires war, des englischen Weltreichs und von England natürlich nicht einfach so hingenommen werden konnte.
Beide Seiten in dieser Kontroverse beanspruchen ja, die Sachen objektiv zu analysieren, aus den Quellen zu schöpfen und so weiter. Aber wäre es nicht doch redlich, auch über unterschwellige Motive zu sprechen? Das heißt, wenn man jetzt die Begeisterung für Clark sieht, speziell in Deutschland und vor allem in Deutschland, ein Entlastungsbedürfnis. Und beim Festhalten an Fischer, deutscher Hauptverantwortung, könnte man ja auch mutmaßen, da wird eine kritische Lesart deutscher Geschichte verteidigt, wie sie vor allem für die 68er zu ihrem Selbstverständnis gehört.
Ja, ich meine, ich bin zwar ein 68er, aber das hat für mich eigentlich in diesem Fall keine Rolle gespielt. Hier geht es doch darum, schlicht und einfach festzustellen, was ist die historische Wahrheit?
Das sagen beide.
Ja, das sagen beide, aber wenn man die Quellen wirklich vorurteilsfrei abwägt, kommt man meines Erachtens um diese Schlussfolgerung nicht herum. In der Tat, es ist die deutsche Reichsleitung gewesen, die hier einen ganz entscheidenden Anteil, ja, die Hauptverantwortung hat an der Auslösung dieses Krieges. Das hat jetzt nichts damit zu tun, wie dann immer wieder unterstellt wird, ja, der deutsche Schuldstolz, nicht? Also die.
Wir wollen an allem schuld sein.
Wir wollen an allem schuld sein, wenn schon, dann an allem schuld sein. Sondern das hat was damit zu tun, dass man hier, und das finde ich so eine große Errungenschaft der Bundesrepublik, dass man hier mit der eigenen Geschichte selbstkritisch umgeht und nicht versucht, sich herumzumogeln um wichtige Erkenntnisse.
Sie haben gerade ein Buch, beziehungsweise Sie haben gerade den ersten Band einer Hitler-Biografie veröffentlicht. Hitler war ja als junger Mann Soldat im Ersten Weltkrieg, einer der vielen, die sich freiwillig gemeldet haben. Inwiefern ist denn dieser Erste Weltkrieg ein Schlüsselerlebnis für den Mann gewesen, der dann Deutschland in den Zweiten Weltkrieg geführt hat?
Für Hitler war der Erste Weltkrieg in der Tat eine Schlüsselerfahrung. Die Erfahrung extremer Gewalt, der sozialdarwinistische Gedanke, dass sich der Stärkere durchsetze und der Schwächere auf der Strecke bleibe. Das sind Dinge, die dann auch für ihn als Politiker nach 1918 eine Rolle spielen. Gewalt war für Hitler immer zentral von Anfang an. Auch schon in München als Bierkeller-Demagoge hat er immer auch auf Gewalt gesetzt und sich dazu ja auch an die entsprechende Truppe, die SA, geschaffen. Und es kommt hinzu, nach dem Versailler Friedensvertrag, der als ein Schandvertrag empfunden wurde, das Bedürfnis dafür, Revanche zu nehmen und Deutschland wieder zu einer Großmachtstellung zu verhelfen. Diesen Wunsch teilt Hitler also mit einem großen Teil auch des deutschen Volkes, der deutschen Eliten.
Wenn man so will, hieße das, der Zweite Weltkrieg war der Versuch, den Ersten zu revidieren.
Ja, genau so ist es. Das Ergebnis des Ersten Weltkriegs zu revidieren, das ist es.
Ursachen und Folgen des Ersten Weltkriegs, soweit der Historiker Volker Ulrich. Das erwähnte Buch von Volker Ulrich hat den Titel Adolf Hitler, die Jahre des Aufstiegs. Erschienen ist es im S. Fischer Verlag. In der Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Aus heutiger Sicht schier unglaublich. 1939 fährt ein Schiff von Hamburg nach Amerika. An Bord sind über 900 deutsche Juden. 6 Jahre Verfolgung unter Hitler liegen schon hinter ihnen. Sie wollen sich in Sicherheit bringen, wollen auswandern. In der neuen Welt aber werden sie abgewiesen und landen am Ende doch wieder in Europa. Silke Hasselmann über das Drama vor 75 Jahren und dessen Hintergründe.
Als der Ozeandampfer MS San Luis am 13. Mai 1939 in Hamburg Richtung Kuba ablegte, schöpften auch zwei Oldenburger Hoffnung. Der 17-jährige Helmut Goldschmidt und sein 60-jähriger Vater Alex, Gründer des Hauses der Mode.
These more than 900 Jewish refugees, most of whom had been arrested on Kristallnacht.
Wie die meisten der über 900 jüdischen Passagiere an Bord war auch Alex Goldschmidt zuvor in der 38er Reichskristallnacht von den Nazis festgenommen und für kurze Zeit in ein KZ gesteckt worden. Das erzählt nun der Enkel Martin Goldsmith aus Maryland. Die Nazis hätten gesagt, in einem halben Jahr bist du weg aus Deutschland oder wir holen dich endgültig. Daher also diese Flucht nach Kuba auf einem Luxusdampfer.
It was one of the prides of the Hamburg America Line.
Die St. Louis zählte zum Stolz der Hamburg-Amerika-Linie. Und diese Überfahrt sah aus wie eine Win-Win-Situation. Joseph Goebbels konnte glücklich verkünden, dass Juden das Land verlassen würden und die mit finanziellen Problemen kämpfende Reederei konnte Geld machen, weil die Flüchtlinge natürlich ihre Tickets bezahlen mussten.
Doch als die San Luis am 27. Mai 1939 in Havanna einlief, hatte Kuba kurzerhand die Touristenvisa der jüdischen Passagiere für ungültig erklärt. Nur 22 Passagiere aus Spanien durften von Bord. Kapitän Schröder bat nun darum, mit den anderen 915 in den Hafen von Miami einlaufen zu dürfen. US-Präsident Roosevelt wollte das nicht und sein Biograf Richard Brightman erklärt warum.
Well, there was no political asylum at that time.
Zur damaligen Zeit gab es in den USA kein politisches Asyl, sondern nur eine Einreisequote für jüdische Deutsche, wie in anderen Ländern auch. Er hätte also entweder geltendes Recht verletzen müssen oder die Passagiere auf Kosten jener aufnehmen müssen, die bereits höher auf der Liste standen. Zu jenem Zeitpunkt warteten bereits 300.000 Antragsteller auf ein US-Visum.
He chose not to do this. Besides, he would have antagonized Congress.
Nebenbei hätte er den Kongress verärgert, den er schon seit langem davon überzeugen wollte, die Neutralitätsgesetze zu lockern, sodass Amerika eine aktivere Rolle gegen Deutschland spielen konnte.
Immerhin verhandelte Washington heimlich mit Belgien, Holland, Frankreich und Großbritannien. Nachdem auch Kanada das Schiff abgewiesen hatte, wollten diese vier die Flüchtlinge aufnehmen. Was heute wie ein nahezu sicheres Todesurteil aussieht, müsse man im damaligen Licht bewerten, meint der Washingtoner Historiker Brightman, der selbst Holocaust-Opfer in seiner Familie hat.
There was no war. There was no Holocaust. There were no death camps.
Im Mai, Juni 1939 gab es keinen Krieg, keinen Holocaust, keine Todeslager in diesen Ländern. Viele glaubten in Frankreich oder Großbritannien sowieso besser aufgehoben zu sein als in Kuba. Damals fühlten sich alle gerettet.
At the time, the passengers all thought they were saved.
Auch die beiden Goldschmidts aus Oldenburg durften den Dampfer schließlich nach 6 Wochen am 20. Juni 1939 verlassen. Sie hatten sich für Frankreich entschieden und erlebten zunächst 2 freundliche Monate.
Then came September 1st, 1939. The Second World War began.
Dann kam der 1. September und der Zweite Weltkrieg begann. Plötzlich wandelten sich mein Opa und mein Onkel in den Augen der Franzosen von vertriebenen, unglückseligen Flüchtlingen zu feindlichen Ausländern.
French seeing the Jews as undesirables.
Auch die nun unerwünschten Juden Alex und Helmut Goldschmidt wurden durch etliche französische Gefangenenlager geschickt. Martin Goldsmith hat die Orte für sein Buch über die Reise des Verrates besucht, ebenso Auschwitz, wo Großvater und Onkel 1942 ermordet worden waren. Und die anderen Passagiere der San Luis? Rund 2 Drittel überlebten den Holocaust. Die Hälfte schaffte es sogar doch noch nach Amerika. Hätten jedoch Kuba, die USA oder Kanada vor 75 Jahren alle 915 jüdischen Flüchtlinge aufgenommen, es wäre niemand von ihnen der industriellen Judenvernichtung in Europa zum Opfer gefallen.
Silke Hasselmann über die Schwierigkeiten einer Emigration aus Hitlerdeutschland im Jahr 1939. Ein paar Tage noch, dann wird die Welt nach Brasilien schauen. Fußball-Weltmeisterschaften wecken Emotionen wie kein anderes Ereignis. Zugleich sind sie scharf kalkulierte kommerzielle Großveranstaltungen. Während bei der ersten Weltmeisterschaft 1930 in Uruguay die europäischen Teilnehmer noch gemächlich und gemeinsam auf einem Ozeandampfer anreisten, ist der heutige Fußballbetrieb perfekt durchorganisiert, von Sponsorenterminen bis zu Prämienverhandlungen. Ein Schlüsseldatum auf dem Weg des Fußballs zum Medien- und Marketingspektakel war die Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland. Das behauptet jedenfalls ein neues Buch des Historikers Kai Schiller. Patrick Seibel hat es gelesen.
Ein großes, kämpferisches Spiel ist zu Ende gegangen und der Fußballweltmeister 1974 heißt Deutschland.
Der 14. Juli 1974 war sonnig, aber kühl. Das Thermometer in München zeigte nur 14 Grad am Tag, als Deutschland mit 2:1 gegen die Niederlande zum zweiten Mal Fußball-Weltmeister wurde. Der Sieg wurde zwar gefeiert, aber nicht euphorisch bejubelt.
Viele Menschen haben sich die Frage stellen müssen, warum man sich über den zweiten Gewinn einer Weltmeisterschaft für den deutschen Fußballsport eigentlich nicht so von Herzen freuen konnte.
Die Worte des WM-Cheforganisators Hermann Neuberger beschreiben die Stimmung bei der Fußball-WM in Deutschland angemessen, so das Fazit von Kai Schiller. Der Historiker schildert ein Turnier, das zwar perfekt organisiert war und reibungslos ablief, aber von einer Atmosphäre der Sachlichkeit geprägt war. Nur wenige Begegnungen waren ausverkauft, darunter in der Vorrunde kein einziges Spiel der deutschen Elf, sondern lediglich die Partie Italien gegen Polen. Dafür erreichten die Einschaltquoten der Fernsehsender neue Rekordmarken.
Nie zuvor wurde so ausgiebig live und in Zusammenfassungen über ein Sportereignis berichtet. Nicht einmal während der Olympischen Spiele 1972.
Fernsehpräsenz, Marketing und Kommerzialisierung nennt Schiller als Belege für seine Hauptthese von der WM 74 als Katalysator und Beschleuniger der Modernisierung des Fußballs. Darunter versteht er nicht nur dessen Verwandlung in die globale Kulturindustrie von heute, sondern auch eine gesellschaftliche Modernisierung.
Das gewandelte Rollenverständnis des Trainers und der Spieler waren Anzeichen dafür, dass die für jene Jahre bestimmenden Prozesse der Liberalisierung und Demokratisierung der Gesellschaft auch nicht vor der Nationalmannschaft Halt machten.
Schiller spielt auf die angeblich schwache Rolle des Bundestrainers Helmut Schön und die heimliche Herrschaft seines Spielführers Beckenbauer an. Die langen Haare eines Günter Netzer, Uli Hoeneß oder Paul Breitner, der zudem vorgab, mit Mao zu sympathisieren, sind für Schiller Beweise des Nonkonformismus einer neuen Spielergeneration. Obwohl vieles davon im Rückblick gesehen nur ein Zwischenspiel war. Auf den liberalen Führungsstil des Bundestrainers Schön folgte wieder mehr Autorität. Noch 1976 verzichtete der DFB auf sogenannte Legionäre, also Spieler, die im Ausland unter Vertrag standen. Ein Ereignis des Jahres 1974 war allerdings tatsächlich eine historische Wendemarke auf dem Weg zur Vermarktung des Fußballs. Die Wahl des brasilianischen Unternehmers João Avelange zum Präsidenten des Weltfußballverbands FIFA. Schiller bewertet sie als
von Erdbeben gleicher Bedeutung für das globale Verhältnis von Sport und Wirtschaft. Denn Avelange verwandelte die FIFA von einem sich auf Sportregeln und administrative Aufgaben beschränkenden internationalen Sportverband in die dynamische globale Fußballfirma, die sie heute ist.
Kai Schiller beschreibt spannend die Hintergründe der Wahl Avelanches und streift dabei auch die Rolle von Adidas-Chef Horst Dassler, dem damals einflussreichsten Mann im weltweiten Sport. Hochinteressant lesen sich ebenfalls die Geschichten über die Teilnehmerteams aus Diktaturen, wie vor allem Chile, und natürlich die intensive Belichtung des deutsch-deutschen Duells Bundesrepublik gegen die DDR.
Dann kommt ein langer Pass in den Raum zu Sparwasser, nimmt den Ball mit, Jürgen, und jetzt schießt und Tor! Und Tor! Und er schießt das 1:0! Und es jubelt im Hamburger Volksparkstadion nicht nur DDR-Bürger, meine Hörer.
Schiller blendet immer wieder politische, wirtschaftliche und kulturelle Kontexte ein und vermittelt viele Einzelgeschichten, die nicht in der kollektiven Erinnerung präsent sind. Doch seine Hauptthese, die WM 74 als Wendepunkt zu sehen für den Aufstieg des Fußballs zur Unterhaltungsindustrie, legt zu viel Gewicht auf die verregneten Sommerwochen des Jahres 74. Die Fernsehentwicklung beispielsweise hatte bereits 4 Jahre zuvor bei der WM 1970 in Mexiko eingesetzt. Damals gab es die ersten Live-Übertragungen per Satellit. Vielleicht wäre es zutreffender, die Jahre vor und nach der 74er WM als eine Art Sattelzeit zu betrachten, in der sich alte Strukturen auflösten und neue entstanden. Im Grunde reichen manche Entwicklungen sogar weiter zurück. Schon in den 30er Jahren florierten weltweit die Profiligen und das Länderspiel England-Österreich wurde in Wien über Lautsprecher auf öffentlichen Plätzen übertragen. Ein Parlamentsausschuss unterbrach eigens die Sitzung. Fußball ist immer das alchemistische Produkt aus Moderne und Tradition gewesen. Und bis heute gibt es die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Hier die glänzend geschmierte und perfekt vermarktete Geldmaschine, dort die uralten Rituale auf dem heiligen Rasen.
WM 74, als der Fußball modern wurde, so der Titel des Buches von Kai Schiller. Erschienen ist es im Rotbuch Verlag. Und so viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info.
Wissen, was die Welt bewegt.